Herzlich willkommen bei der Sendung Ahora di Criolla. Immer am Sonntag von 10 Uhr bis 11 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 20 Uhr bis 21 Uhr. In dieser 14. Ausgabe der Sendung Ahora di Criolla gibt es die beiden letzten Teile der Geschichte Die Mumie mit den Erlebnissen von Gilu und Thor. Den musikalischen Auftakt macht das Bulletproof Antiballast Afrobeat Orchestra aus Brooklyn, New York. Thank you. Nun zum dritten Teil der Geschichte Die Mumie. Die Jugendlichen Jilu und Thor haben in einer Höhle, die der Legende nach von dem schrecklichen Gongong bewohnt wird, eine mumifizierte Leiche gefunden. Jetzt rücken Polizei, Arzt und Presse an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Am nächsten Tag um 10.30 Uhr quälte sich eine Kolonne von 3 Fahrzeugen den Berg hoch und hielt auf der Höhe von Tante Ditas Haus, in dem Jilo und To bereits warteten. Aus dem ersten Wagen stiegen 2 Polizeibeamte, einer in Zivil und ein Dicker in Uniform, der den Wagen gefahren hatte. Dem zweiten Wagen entstieg ein Herr im weißen Kittel und mit einem kleinen Handkoffer, Dr. Andrea Bianchi vom Hospital São Francisco de Assis. Im dritten Wagen, einem klapprigen Toyota mit kaputtem Auspuff, saß Ulysses. Er war der Regionalreporter der Nachrichtenagentur Infopress. Ihm wurden beste Kontakte zur Polizei nachgesagt und so hatte er von der Sache Wind bekommen. Die beiden Polizisten begrüßten Dieter und die Jungen und stellten sich als Kommissario Manuel Almeida und Agente Admilson Varela vor. Letzterer blickte zur Bodega hinauf und erklärte, er werde beim Wagen bleiben und den Kontakt zur Zentrale halten. Nach einer kurzen ersten Befragung setzte sich die kleine Karawane zu Fuß in Richtung Höhle in Bewegung. An der Spitze Jilo und To, dann Kommissario Almeida und Dr. Bianchi. Und jetzt stieg auch Ulysses aus seinem Wagen aus und folgte der Gruppe in einigem Abstand. Der Weg dauerte dieses Mal deutlich länger. Dr. Bianchi war zwar ein großer und schlanker Mann, aber um seine Kondition war es nicht gut bestellt und immer wieder musste die Gruppe auf seine Bitte hin eine Pause einlegen. Seinen Arztkoffer hatte er schon vor einiger Zeit an Jilo abgegeben, der ihn mit großer Vorsicht trug. Als sie an dem letzten steilen Anstieg angekommen waren, blickte Dr. Bianchi zu der Akazie hoch und strich sich verzweifelt über das Haar. Dann seufzte er und machte sich als erster an den Aufstieg. Auch Ulysses hatte Probleme, der Gruppe zu folgen und war Dr. Bianchi wegen der Pausen sehr dankbar. Aber wenn das stimmte, was die beiden Jungen erzählt hatten, könnte es nicht nur einen kurzen Bericht, sondern eine größere Reportage werden. Und wer weiß, vielleicht konnte er sie sogar an eine der 3 großen Wochenzeitschriften verkaufen. Diese Aussicht war sehr motivierend, aber der Aufstieg zum Höhleneingang entschieden zu viel. Als Ulysses die Gruppe am Fuße des sandigen Abhangs schwer atmend erreicht hatte, schärfte er To ein, auf keinen Fall zu vergessen, Fotos zu machen. Die Vierergruppe stand nach dem beschwerlichen Aufstieg vor dem Eingang der Höhle Gongong und Kommissario Almeida zog einen Block aus der Tasche und notierte Ort und Uhrzeit. Dr. Bianchi keuchte noch, lächelte aber schon wieder. Immerhin hatte er gerade die größte körperliche Herausforderung der letzten Jahre erfolgreich überstanden. To und Jilo warteten gespannt, wie es nun weitergehen würde. »Mein Vater meint, es könnte vielleicht sogar ein Mord sein«, flüsterte To Jilo zu. »Ja, dann zeigt uns mal den Weg«, sagte der Kommissario, schaltete seine Taschenlampe ein und deutete mit einer Handbewegung an, dass Jilo und To vorangehen sollten. Dr. Bianchi betrat die Höhle als letzter. Er hatte seinen Arztkoffer wieder an sich genommen. Für Jilo und To war der Weg im Dunkel mittlerweile schon vertraut. Die Lichtkegel der Lampen geisterten über die Höhlenwände und an manchen Stellen waren die Steine so glatt geschliffen, dass sie das Licht reflektierten. Nach einigen Minuten bat Dr. Bianchi um eine kurze Pause. Diesmal aber nicht, um zu verschnaufen, vielmehr holte er ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche, entzündete es und hielt es in die Höhe. Die Flamme brannte ruhig und aufrecht. Kein Luftzug, konstatierte er und ging weiter. Kurz darauf kamen sie zu dem großen Felsen und Gilo deutete auf die Spalte daneben. »Wir sind da«, sagte er. »Er liegt direkt hinter dem Eingang.« Dr. Bianchi und der Kommissario leuchteten durch den Spalt und dann schauten sie sich an. »Ich gehe zuerst rein und mache ein paar Fotos«, sagte der Kommissario. »Dann können Sie in Ruhe Ihre Arbeit machen.« Er zwängte sich durch den Spalt und Dr. Bianchi leuchtete von außen auf den Leichnam. To und Gilo standen neben dem Felsen und sahen schemenhaft die Gestalt des Polizisten, der sich gebückt um den auf dem Boden liegenden Körper bewegte und die Blitze seiner Kamera. Nachdem der Kommissario den Spalt wieder durchquert hatte, öffnete Dr. Bianchi seinen Koffer, nahm ein paar weißliche Plastikhandschuhe heraus und streifte sie über. »Ich gehe jetzt rein. Wenn Sie mir dann bitte meinen Koffer reichen könnten und bitte weiter leuchten.« Dr. Bianchi kniete neben der Leiche. Er öffnete seinen Koffer, entnahm ein Diktiergerät und leuchtete den reglosen Körper mit seiner Taschenlampe von allen Seiten systematisch ab. Dann begann er, seine Beobachtungen zu protokollieren. Dr. Bianchi, Insel Fogo, Kap Verden, Höhle genannt Gongong, in geschätzt 1600 Metern Höhe, geschätzt 400 Meter im Inneren. Temperatur. Er kramte wieder in seiner Tasche und förderte ein Thermometer zutage. Temperatur 15 Grad Celsius. Vermutlich ganzjährig relativ konstant, keine Luftbewegung. Luftfeuchtigkeit geschätzt gering. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. Eine Leiche, bedeckt mit einer dünnen Staubschicht, nach Körperstruktur und Bekleidung vermutlich männlichen Geschlechts. Alter zwischen 30 und 50 Jahren, in Seitenlage rechts, Beine leicht angewinkelt. Kopf liegt im Nacken, die Arme nach vorne ausgestreckt. Bekleidet mit einer Hose und einer Jacke, vermutlich aus Baumwolle. Originalfarbe nicht mehr erkennbar. Barfuß. Neben dem Körper liegt ein Stoffbeutel, den der Tote um den Hals getragen hat. Der Körper bietet alle Anzeichen einer abgeschlossenen Mumifizierung. Ein Geruch ist nicht wahrnehmbar. Die sichtbare Haut ist lederartig, dunkelbraun und klebt direkt am Skelett. Eine starke Auszehrung vor dem Tod ist wahrscheinlich. Augäpfel eingetrocknet, Lippen zurückgezogen, Gebiss nicht mehr vollständig. Es fehlen zwei Molare im Unterkiefer und ein Schneidezahn im Oberkiefer. Haarbüschel auf dem Schädel. Mumifizierung durch Dehydration bei geringer Luftfeuchtigkeit. Dr. Bianchi legte das Diktiergerät aus der Hand und begann, den Körper abzutasten. Vorsichtig öffnete er die Jacke, legte zwei Finger auf die Brust des Toten und klopfte mit der anderen Hand darauf. Dann griff er wieder zum Diktiergerät. Thorax klingt hohl. Keine Anzeichen von verflüssigtem Gewebe. Als nächstes tastete Dr. Bianchi den Kopf ab. Als seine Finger unter den Schädel glitten, blies er einen scharfen Luftstoß durch die Zähne. Dann diktierte er: Deprimierte Schädelfraktur im Bereich des Os occipitale. Vermutlich durch eine stumpfe Gewalteinwirkung oder einen Sturz. Der Kommissario, der die Untersuchung der Leiche durch die Felsspalte gebannt verfolgt hatte, konnte seine Neugier nicht zurückhalten. »Doktor, was bedeutet das?« »Der Tote könnte gestürzt sein und ist dann rücklings mit dem Hinterkopf auf einen Felsen aufgeschlagen. Dafür ist die Verletzung aber eigentlich zu massiv. Vermutlich wurde er erschlagen. Wahrscheinlich wurde ihm ein Stein mit viel Kraft auf den Hinterkopf geschmettert.« Gilo blickte auf To. »Erschlagen«, flüsterte er ungläubig. »Wenn Sie zustimmen, Kommissario, schneide ich den Beutel ab«, sagte Dr. Bianchi. »Den können wir mitnehmen.« Der Kommissario nickte. Dr. Bianchi holte eine Schere aus seiner Tasche, durchtrennte den Faden, mit dem der Beutel um den Hals des Toten hing, und verstaute ihn in einer Plastiktüte. Dann erhob er sich, reichte dem Kommissario seine Tasche und zwängte sich durch den Spalt. »Das war erstmal alles. Mehr kann ich im Moment nicht tun.« Der Rückweg durch die Höhle verlief schweigend. Als sie wieder im grellen Sonnenlicht standen, an das sich die Augen erst einmal gewöhnen mussten, sagte der Kommissario: »Ich werde jetzt meinen Bericht machen und dann muss Richter Lopez entscheiden, wie es weitergeht.« »Ja«, sagte Dr. Bianchi, »der Körper ist sehr zerbrechlich. Es wird enorm schwierig, ihn ins Tal zu schaffen, ohne ihn zu beschädigen. Und noch etwas. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Mann dort zu Tode gekommen ist, wo wir ihn gefunden haben. Dafür ist der Raum hinter dem Spalt viel zu klein.« Am Fuße des sandigen Abhangs trafen sie auf Ulysses, der sich unter einer Jacaranda niedergelassen hatte und sie gespannt erwartete. Er trat an To heran. »Na, was gibt es Neues?« To schaute unsicher zum Kommissario, der zuckte nur mit den Schultern. »Ja, also, der Mann wurde erschlagen.« »Ein Mord? Dann würde es bestimmt eine lukrative Reportage werden.« »Mal langsam«, sagte der Kommissario, der dazugetreten war. »Erstens ist ein Unfall noch nicht ausgeschlossen und zweitens, auch wenn der Mann erschlagen wurde, ist der Tathergang ungeklärt.« »Und was ist mit den Fotos?« Ulysses blickte To erwartungsvoll an. »Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht«, sagte To. »Aber der Kommissario hat welche.« Ulysses verdrehte die Augen. »Ja, und das wollte ich Ihnen noch geben«, sagte To an den Kommissario gewandt und zog das Messer aus der Tasche. »Das haben wir vor dem Felsen gefunden. Vielleicht gehört es dem Toten.« Der Kommissario nahm das Messer und betrachtete es eingehend. »RXM«. Und an To gewandt: »Also direkt vor der Felsspalte?« »Ja«, antwortete To, »es lag da auf dem Boden.« »Mein Vater meint, es könnte vielleicht einem Rico Xavier Mendes gehört haben.« »Woher will er das denn wissen?« »Mein Vater beschäftigt sich mit so alten Geschichten. Das ist sein Hobby«, erklärte To. »Und Rico Xavier Mendes ist sein Ur-Urgroßvater.« Eine Stunde später kam der Trupp wieder bei den Autos an, die am Straßenrand geparkt waren. Ulysses stieg als erster ein. Dr. Bianchi und Kommissario Almeida besprachen noch das weitere Vorgehen, dann stiegen sie auch in ihre Fahrzeuge und die Kolonne setzte sich wieder in Bewegung. Gilo saß zusammen mit Tante Dieter auf der Bank und erzählte von dem aufregenden Nachmittag in der Höhle. To war bei Dr. Bianchi eingestiegen. Der hatte ihm angeboten, ihn bis zu seinen Eltern mitzunehmen, und To hatte das gerne angenommen. »Erst die Leiche von Tos Ur-Urgroßvater und jetzt ist es auch noch ein Mord. Und das hier in Cisterno. Unglaublich, entfuhr es Tante Dieter. Aber Gilo, fügte sie hastig hinzu, dann müsst ihr den Totenschein und auch die Blechdose sofort zur Polizei bringen. Die untersuchen ja jetzt einen Mordfall. Auch die Eltern von Thor warteten schon gespannt auf die Neuigkeiten, die ihr Sohn sicher zu erzählen hatte. Es war wohl tatsächlich ein Mord, sagte Thor. Auf jeden Fall hat der Arzt ein Loch im Kopf der Leiche gefunden. Er hat gesagt, es könnte auch ein Sturz gewesen sein. Das sei aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass der Mann erschlagen wurde. Auf jeden Fall war noch eine zweite Person beteiligt, die Ricos Leiche zu dieser Stelle gebracht hat. Wahrscheinlich war sie es auch, die ihn erschlagen hat. Se betrachtete die Angelegenheit von ihrer sachlichen Seite, während Carla ziemlich erschüttert war. Die Polizei hat ja damals nach Rico gesucht, aber auf die Höhle sind sie nicht gekommen. Wahrscheinlich wussten sie gar nichts von ihr, sagte Se. Auf jeden Fall müsst ihr die Beweisstücke gleich morgen zur Polizei bringen. Dann kommt ihr eben mal zu spät zur Schule. To und Gilo saßen in einem tristen Raum in der Squadra da Polizia von São Felipe. Der Raum war klein, es gab nur ein schmales Fenster in 2 Meter Höhe und an der Decke brannte eine Neonröhre. An vielen Stellen war die ehemals hellblaue Farbe durch Salpeterausblühungen von den Wänden abgeplatzt. In dem Raum stand ein Schleiflacktisch mit abgestoßenen Ecken, ein Stuhl dahinter und 4 Stühle davor. Auf 2 von diesen saßen Gilo und To. Vor 20 Minuten waren sie auf der Polizeistation erschienen und hatten darum gebeten, mit Kommissario Almeida sprechen zu dürfen. Jetzt warteten sie. Nach weiteren 15 Minuten betrat der Kommissario den Raum. Hallo, begrüßte er die Jungen freundlich. Gibt es Neuigkeiten? Ja, sagte Gilo. Wir haben bei dem Mann in der Höhle noch Sachen gefunden. Ich habe den Beutel aufgemacht und das war drin. Das hättest du eigentlich nicht tun sollen. Aber naja. Gilo zog das gefaltete Papier und die Blechdose aus der Hosentasche. Der Kommissario öffnete die Dose und die Zündholzschachtel, betrachtete den Inhalt und dann entfaltete er vorsichtig das Dokument. Ein Totenschein von 1947. Und beides war also in dem Beutel, den der Tote um den Hals trug. Ja. Und das habt ihr am Samstag gefunden, also bevor wir da waren. Ja. Habt ihr noch mehr gefunden? Vielleicht in den Taschen? Nein, den Mann haben wir nicht angefasst, sagte Gilo. Und die anderen Sachen haben wir in den Beutel zurückgetan. Gibt es sonst noch etwas Wichtiges, das ihr mir erzählen solltet? Eigentlich nicht, überlegte To. Mein Vater glaubt, dass dieser Rico sein Ur-Urgroßvater ist. Also dein Ur-Ur-Urgroßvater? Ja. Mein Vater hat noch alte Papiere. Dieser Rico ist wohl 1948 einfach verschwunden. Wurde nie gefunden. Bis jetzt, nickte der Kommissario. Danke für eure Mitarbeit. Er erhob sich. Dann mal los zur Schule. Das war Irakere, Fidel Castros Leib- und Magenband. Jetzt geht es weiter mit dem vierten und letzten Teil der Geschichte, die Mumie. Habt ihr die Sachen abgegeben? Fragte Se beim Abendessen. Ja, beim Kommissario. Und? Hat er noch was gesagt? Fragte Se. Nein, er hat nur gefragt, wo wir die Sachen gefunden haben, antwortete To. Ich finde, Rico sollte in São Lourenço beerdigt werden, sagte Carla unvermittelt. Was? Von diesem Gedankensprung war Se ziemlich überrascht. Dein Urgroßvater muss doch beerdigt werden. Und in São Lourenço ist der nächste Friedhof. Außerdem hat Eva auf der Beerdigung von Domingo gesagt, dass sie auch in São Lourenço beerdigt werden möchte, wenn es mal soweit ist. Eva war die Mutter von Se und lebte mit ihrem Mann Felipe direkt an der Straße nach Cisterno. Sie betrieb mit ihrem Mann eine kleine Landwirtschaft und machte den Eindruck, dass sie mindestens 100 Jahre alt werden würde. Ja, aber vorher kommt Rico sicher noch zur Untersuchung ins Krankenhaus nach São Felipe, meinte Se. Immerhin ist er ja vermutlich ermordet worden. Und nach einer Weile: Ich habe mir das nochmal überlegt. Rico wurde erschlagen, das ist ziemlich sicher. Aber von wem? Und warum? In der Vermisstenanzeige steht, dass ein Eduardo de Ribeiro ihn als letzter gesehen hat und ihm seine Ziegenherde abgekauft hat. Das hat dieser Eduardo gesagt. Aber es muss ja nicht stimmen. Es könnte doch sein, dass Eduardo Rico umgebracht hat, um an die Ziegenherde zu kommen. Und dann hat er die Leiche in der Höhle versteckt, weil er wusste, dass die Leute aus lauter Angst vor Gongong da nicht reingehen werden, wenn sie nach Rico suchen. Eduardo hat als Beruf Purgiernusssammler angegeben. Ich glaube kaum, dass er damit so viel Geld verdient hat, dass er davon eine Ziegenherde kaufen konnte. Aber wie soll er den Körper diesen steilen Abhang hinaufgekriegt haben, warf To ein. Musste er vielleicht gar nicht. Möglicherweise waren beide gemeinsam auf Schatzsuche, so wie du und Gilo. Bestimmt kannten sie die Geschichte von den Räubern und dem Schatz und deshalb waren sie in der Höhle. Rico wollte über den Felsen klettern und Eduardo hat ihm von hinten den Schädel eingeschlagen. Und dann braucht er ihn nur noch ein paar Meter in die Felsspalte ziehen. Und bei der Polizei hat er erwähnt, er hätte Rico die Ziegen abgekauft und der wäre dann weitergewandert. Ja, so könnte es gewesen sein, meinte Carla. Aber genau wird man es wohl nie wissen. Nein, sagte sie, ist nur eine Theorie. Weißt du, was mein Vater glaubt, wer Rico ermordet hat? To war gerade mit Gilo und Tante Dieter aus Nelitos High Ace ausgestiegen und er wollte die Neuigkeit sofort loswerden. Es könnte ein Purgiernusssammler namens Eduardo de Ribeiro gewesen sein. Und dann berichtete To die ganze Theorie seines Vaters. Tante Dieter stand daneben mit dem Korb auf dem Kopf und war ziemlich bleich geworden. Meine Mutter hat mal von ihrem Großvater erzählt, sagte sie. Der ist nach dem großen Krieg in die USA ausgewandert. Da war sie noch gar nicht geboren, aber sie hat seinen Namen gesagt. Eduardo. Der Gedanke ließ Dieter nicht mehr los. Mein Urgroßvater ein Mörder? Am nächsten Tag gegen Mittag suchte Dieter den Sohn von Balta in ihrem WhatsApp-Kontakten. Jack de Ribeiro, murmelte sie. Jetzt ist es 9 Uhr in Brockton. Balta ist mit dem Frühstück fertig. Die richtige Zeit für einen Anruf. Hi, sagte eine jugendliche Stimme. Hallo, hier ist Dieter von Fogo. Bist du das, Jack? Ja. Alles gut bei euch? Ja, alles bestens. Gilo ist noch in der Schule. Hör mal, Jack, ist Balta in der Nähe? Er guckt schon wieder Fernsehen. Aber ich gebe ihm mal das Handy. Balta, hier ist Dieter für dich. Dieter? Ja, ich bin's. Wie geht's dir? Diese Frage solltest du einem alten Mann nie stellen, sagte Balta. Altersentsprechend. Was gibt's? Dieter musste grinsen. Balta war offenbar noch immer der Alte. Dein Enkel Gilo hat eine Leiche gefunden in der Höhle Gongong. Leiche? Höhle Gongong? Hilf mir mal auf die Sprünge. Diese Höhle in der Felswand von Cisterno nach Ashadafora und dann links. Ja, kam es gedehnt von Balta. Ich erinnere mich vage, aber da war ich nie. Eine Leiche? Ja, die liegt da wohl schon seit fast 80 Jahren, aber gut erhalten. Mumifiziert, hat der Arzt gesagt. Und der Mann wurde ermordet, erschlagen. Und dann erzählte Dieter alles, was in den letzten Tagen passiert war. Und See, der Vater von Gilos Freund, glaubt, dass der Mann, der Rico erschlagen hat, dieser Purgirnussammler gewesen sein muss. Er wollte die Ziegenherde haben, hatte aber kein Geld, um sie zu bezahlen. Und weißt du, wer das ist? Dein Großvater Eduardo. Eine Zeit lang blieb es still in Brockton. Mein Vater hat mir von Eduardo erzählt. Alle nannten ihn Du. Er ist 1949 hierher ausgewandert. Da war ich erst 4 Jahre alt und ich kann mich nicht an ihn erinnern. Als ich dann hier angekommen bin, das war 1995, da war er schon lange tot. Er muss ein komischer Mensch gewesen sein. Sehr verschlossen, hat kaum geredet. Eigentlich auch kein Wunder, wenn man immer allein oben in den Bergen rumläuft. Ich erinnere mich, dass mein Vater Joe mal gesagt hat, dass Du im letzten Jahr auf Fogo eine Ziegenherde hatte. Und alle haben sich gewundert, woher er das Geld hatte, um sie Rico abzukaufen. Und gleichzeitig war Rico verschwunden. Gerüchte gab es wohl schon. Aber zu der Zeit kämpften ja alle ums nackte Überleben. Da war sowas nicht wichtig. Ja, und dann hat Du seine Ziegen verkauft und von dem Geld hat er 1949 eine Passage auf der Ernestina gekauft. Ich glaube, es war ihre erste Fahrt überhaupt von den Kapverden nach Providence. Eine Überfahrt kostete 12 Escudos damals, wenn man als Deckshand arbeitete. Und das wird Du wohl gemacht haben. Stauen der Ladung im Hafen Valle dos Cavaleiros, Decksarbeiten, Segel setzen, Schlafen mit Läusen und Ratten im Frachtraum und zum Schluss Entladen am State Pier in Providence. Diese Fahrt begann im Mai 1949 und hat ungewöhnlich lange gedauert. Über 2 Monate. Sie sind erst am 8. August angekommen. Vielleicht hatten sie Flaute. Und was hat Eduardo in den USA gemacht, fragte Dieter. Soweit ich gehört habe, war er ein Einzelgänger, hatte wenig Kontakt, auch keine Familie. Er hat auf einem Fischtrawler gearbeitet. Seiner Frau Felicitas und unserer ganzen Familie hat er jedes Jahr einen Bidau geschickt. Das Fass wurde sehnsüchtig erwartet. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das war jedes Mal ein Fest. Und Du wurde deswegen hoch geschätzt. Meine Großmutter Felicitas muss er sehr geliebt haben. Sie ist 1969 gestorben. Und Du kurz darauf auch. Und nach einer langen Pause sagte Balta sehr nachdenklich: Und ihr glaubt wirklich, dass Du einen Menschen erschlagen hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hatte er ja die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und hat versucht, es irgendwie wieder gut zu machen, sagte Tante Dieter. Ohne die Ziegen hätte er die Passage in die USA niemals bezahlen können. Richter Lopez hatte den Bericht von Kommissario Almeida schon 2-mal gelesen. Konkret und sachlich, es gab nichts auszusetzen. Und was für eine Geschichte! Ein Mord oben in den Bergen, daran konnte man kaum zweifeln, und das vor 80 Jahren. Heute war auch der ärztliche Bericht gekommen. Wenig Details, aber die konnte man von einer Untersuchung unter diesen Umständen auch nicht erwarten. Unzweifelhaft war die tödliche Schädelfraktur aufgrund von stumpfer Gewalteinwirkung. Dr. Bianchi bat um Zustimmung zur Verlegung der Leiche ins italienische Krankenhaus. Da hätte er viel bessere Möglichkeiten, weitere Details festzustellen. Auf dem Schreibtisch von Richter Lopez lag unter anderem auch die letzte Ausgabe der Wochenzeitschrift Expresso de Gilles. In dicken Lettern stand auf der Titelseite Hungermord auf Fogo von Ulysses Pereira. Und darunter etwas kleiner Mumienfund in der Höhle Gongong. Richter Lopez hatte den Artikel bereits gelesen und nur mit dem Kopf geschüttelt. Er kramte in seinem Gedächtnis. Auf Teneriffa hatte es schon vor Jahrtausenden Bestattungen in Höhlen gegeben. Viele dieser Mumien waren in den letzten Jahrhunderten gefunden und geborgen worden und die meisten wurden auf dem Transport zerstört oder zumindest stark beschädigt. Er wühlte sich durch die einschlägigen Internetseiten zu diesem Thema. Technisch wäre eine erfolgreiche Bergung vermutlich möglich. Man bräuchte einen hermetisch abschließbaren Behälter, der Boden müsste unter den Körper geschoben werden und dann müsste die Mumie luftdicht unter einem Deckel eingeschlossen werden, um das Mikroklima zu erhalten. Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit. Der Felsspalt müsste erweitert werden und der Behälter dann unter Vermeidung von Erschütterungen und mit größter Vorsicht zum Höhleneingang gebracht und von dort mit einem Helikopter ins Krankenhaus transportiert werden. Dort müsste aber vorher ein ebenfalls hermetisch abgeschlossener Raum mit einer Sicherheitsschleuse geschaffen werden, in dem das Klima, das in der Höhle herrschte, nachgebildet werden könnte. Dann könnte der Behälter dort für weitere Untersuchungen geöffnet werden. Ob Dr. Bianchi eigentlich klar war, welcher Aufwand erforderlich wäre? Natürlich konnte man die Bergung auch weniger aufwendig durchführen. Aber wenn die Leiche dabei beschädigt würde, säße man in der Bredouille. Aus kriminalistischer Sicht bezweifelte Richter Lopez, dass eine Bergung der Mumie und eine eingehende Untersuchung noch wichtige zusätzliche Erkenntnisse liefern würde, die zu einer Identifizierung des mutmaßlichen Täters führen könnten, der ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon tot war. Und die Identität der Leiche war ja geklärt. Dann fiel Richter Lopez ein, dass Kommissario Almeida eine Suchaktion erwähnt hatte, die Polizei damals durchgeführt hatte, nachdem man Rico Mendes schon Monate nicht mehr gesehen hatte. Er rief seine Sekretärin. Schauen Sie doch mal im Archiv nach, ob wir noch Protokolle von 1948 und 1949 haben. Das Archiv war in den 90er Jahren umgezogen und dabei war einiges verloren gegangen. Aber vielleicht gab es ja doch noch etwas. Und er hatte tatsächlich Glück. Nach 20 Minuten brachte seine Sekretärin zwei Aktenordner. Einsatzprotokolle 1948 und Einsatzprotokolle 1949. Richter Lopez blätterte durch die Seiten. Viele waren handgeschrieben. Das meiste waren Lebensmitteldiebstähle, Überfälle, Betrug, Vergewaltigung, Randalieren, Körperverletzung und so weiter. Im zweiten Ordner fand er, was er suchte. Eine Vermisstenanzeige vom 14. Januar 1949, aufgegeben von Margarida Neves Mendes, Ehefrau des Ricardo Xavier Mendes. Vermisst wird Ricardo Xavier Mendes, freier Ziegenhirte, zuletzt gesehen von Margarida Neves Mendes, Ende November 1948, am Morgen des, genaues Datum unbekannt, und zuletzt gesehen von Eduardo de Ribeiro, Anfang Dezember 1948, am Mittag des, genaues Datum unbekannt. Eduardo de Ribeiro gibt an, 15 Ziegen von der vermissten Person erworben zu haben. Der Kauf fand circa 1500 Meter unterhalb von Achada Fora statt. Der Vermisste setzte seinen Weg dann laut Eduardo de Ribeiro mit den restlichen Ziegen in Richtung Bordeira fort. Die Suche fand am 17. Januar 1949 im Bereich zwischen Cisterno und Achada Fora statt. Insgesamt 7 in dieser Region lebende Personen wurden zum Verbleib des Ricardo Xavier Mendes befragt. Niemand hatte ihn gesehen oder konnte sonstige sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Ricardo Xavier Mendes machen. An der Suche waren 5 Polizisten und einige Privatpersonen beteiligt. Sie wurde bei Einbruch der Dunkelheit erfolglos abgebrochen. Margarida Neves Mendes beantragte 1958, Ricardo Xavier Mendes für tot erklären zu lassen. Dem Antrag wurde stattgegeben. Margarida Neves Mendes heiratete daraufhin erneut. Richter Lopez blickte an die Zimmerdecke. Der Fall war 80 Jahre alt. Alle möglichen Zeugen und auch der Täter waren gestorben. Heute ging es nur noch um Hörensagen, also eine bessere Märchenstunde. Die Aussicht, da noch weiterzukommen, war gleich null. »Rufen Sie mal Furtado an«, bat er seine Sekretärin. Vereador Furtado war Stadtrat für Kultur, Familie, Jugend und Sport. Beide kannten sich schon ewig. »Oi, Joaquin, alles gut bei dir?« »Ja, ja, alles bestens.« »Sag mal, hast du schon von der Leiche oben bei Achada Fora gehört?« »Ja, okay.« »Ja, ziemlich sicher ein Mord. Vor 80 Jahren.« »Also von meiner Seite aus gibt es keine Notwendigkeit, den Fall nochmal neu aufzurollen. Kommt sowieso nichts bei raus. Aber ich habe da eine Idee.« Dann entwickelte Richter Lopez seine Vorstellung vom weiteren Vorgehen. Die Mumie würde in situ belassen, also überhaupt nicht bewegt. Damit wären alle Transport- und Konservierungsprobleme gelöst. Und auch die Frage der Finanzierung der Bergung stellte sich dann gar nicht. Die Leiche hatte 80 Jahre dort überdauert und würde es sicher auch weiterhin. Wenn die Wissenschaft noch mehr Untersuchungsbedarf haben sollte, müsste in diesem Fall mal der Hund zum Knochen kommen. Der Zugang zur Höhle sollte sofort mit einem Band und per richterlicher Verfügung gesperrt werden. Zeitnah sollte dann ein Gitter mit einem abschließbaren Tor den Höhleneingang absichern. Es läge dann im Ermessen der Stadtverwaltung, einzelnen Personen oder Personengruppen Zutritt zu gewähren. Natürlich müsste dabei das Recht auf Totenruhe und die Würde des Verstorbenen berücksichtigt werden. Und der Anblick einer Leiche ist ja auch nicht jedermanns Sache. Vereador Furtado war sofort einverstanden. Eine unschätzbare Bereicherung der kulturellen Vielfalt der Insel Fogo. Die Existenz einer Mumie in ihrem natürlichen Umfeld würde weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen machen. Experten aus aller Welt würden Rico Xavier Mendes ihre Aufwartung machen. Und eine Mumie in ihrer natürlichen Umgebung war viel eindrucksvoller als in einem Glaskasten im Museo Etnografico da Praia. Vielleicht sollte man auch Touristen zulassen. Aber das war ein heikles Thema. Gott sei Dank war der Weg zur Höhle Gongon sehr beschwerlich. Andererseits, jedes Jahr bestiegen Tausende den Pico do Fogo und das war ja noch anstrengender. Es gab viel zu bedenken.
que tinc és el sofriment. Man aquel olhar cheio de mágoa, morte cria tão cedo na felicidade. Gente te afogar na solidão,
mas na embarcação leva-nos vida, bom timoné, nota seja pagueano na temporada, nota reabela, para não caperte na profundeza de uma amargura.
Terra longe à vista é um doce promessa, mas que dás fazer indiferença. Um sonho nasceu na porta de ilusão, de para longe passei um solução, mas na rota certa de nosso destino,
nota por esperança num brisa mansa e constante.
Pinte vela nossa existência e na paz leva-se-nos não um horizonte de luz e bonança. Pinte vela nossa existência e na paz leva-se-nos não um horizonte de luz e bonança.
Cesária Évora zum Abschluss dieser 14. Ausgabe von Aora di Criolla.